Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast. Und ja, wir hatten eine schöne lange Formel 1 Pause mit Bonusfolge. Ich hoffe, ihr habt schön zugehört, wie wir die Karriere von Danny Ricciardo nochmal Revue passiert haben. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, aber natürlich gab es in der ganzen Zeit auch ein paar News rund um die Formel 1, die wir heute nochmal kurz besprechen wollen. Später geht es dann natürlich um das Rennwochenende in Austin. Aber Marc, erstmal willkommen zurück hier. Und ja, wie war für dich die kurze Formel 1-freie Zeit?
Ja, es war irgendwie, ich weiß nicht, warum die da plötzlich so eine zweite Pause, so eine große da uns reingedrückt haben. Gerade wo es dann doch, sich anbahnt, noch spannend zu werden gegen Ende, war natürlich, haben sie uns ganz schön auf die Folter gespannt, umso geiler, dass wir dann zurück waren, auch mit dem Sprintwochenende. Ich bin froh, dass es jetzt wieder Schlag auf Schlag geht, muss ich sagen.
Ja, wir haben ja einen Tripleheader mit Austin quasi nach der Pause vor uns gehabt und es war so eine gefühlt zweite Silly Season auch, weil es auch einige News gab. Wir haben ja schon über vieles gesprochen. Liam Lawson ist jetzt dabei für Danny Ricciardo, deswegen auch die Sonderfolge. Und ja, jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen rein in News, die erstmal technischer Natur sind und fangen damit an bei Alpine. Wir haben ja schon viel darüber geredet, ne? Der schlechteste Motor in der Saison und was ja öfters mal ein Nachteil ist. Aber ja, generell war Renault ja doch immer ein relativ, ich will nicht sagen, zuverlässiger Motorenlieferant. Ich erinnere ja auch an Zeiten im Red Bull, wo es einige technische Ausfälle gab. Ne? Aber ja, jetzt ist es nämlich so, dass ab 2026 Mercedes der Motorenlieferant für Alpine sein wird. Und ja, erstmal Marc, zu dir, wie war da so dein Eindruck, als du die Meldung gehört hast? Warst du überrascht oder?
Nicht so wirklich, würde ich sagen. Es hat sich irgendwie abgezeichnet, fand ich, wie du schon gesagt hast, schwächster Motor im Feld. Die haben auch kein anderes Team beliefert. Das heißt, wenn die jetzt natürlich irgendwie noch zwei, drei andere Teams beliefert hätten, dann hängt da noch ein bisschen mehr dran, sage ich mal. Die haben wirklich nur für ihr Team den Motor gebaut. Das heißt, wenn die sagen, hier, wir hören damit auf, dann hängen da keine anderen Konsequenzen noch dran, so vertraglicher Natur. Von daher war der Ausstieg für die relativ leicht. Und ja, also ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Renault hatte ja vor, keine Ahnung wie viele Jahren, haben sie mal gesagt, in, keine Ahnung, 5 Jahren wollen wir ganz oben mitfahren und so. Und dann gab es einen 5-Jahres-Plan, 3-Jahres-Plan und alles. Also da ging ja alles dann drunter und drüber. Und so richtige Fortschritte machen sie ja nicht irgendwie. Das ist so ein, mal sind sie ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Aber so wirklich, dass die Podiumsanwärter wirklich sind, das haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen bei Renault. Von daher glaube ich, schließen sie jetzt das Kapitel mit dem eigenen Motor. Ich glaube auch, mit Mercedes haben sie wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen, würde ich jetzt mal sagen. Weil bei Red Bull und so ist auch viel Umbruch irgendwie gerade drin. Hier bei Red Bull Powertrains. Ferrari, okay, auch ein starker Motor, aber bei Mercedes Motor sieht man vor allem auch, dass selbst Kundenteams damit performen können, siehe McLaren.
Stimmt, ja.
Und das muss ja, da muss man ja schauen, ne? Weil die Ferrari-Kundenteams, die fahren jetzt nicht vorne mit. Das ist jetzt natürlich nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass die schlechtere Motoren oder so kriegen, aber dann kann es sein, dass den Motor wirklich in dein Auto einzubauen, dass das auch passt alles, da könnte es vielleicht Schwierigkeiten geben oder ähnliches. Aber der Mercedes-Motor, der hat gezeigt, Aston Martin war letzte Saison sehr stark mit dem Motor, McLaren ist diese Saison sehr stark mit dem Motor, dass sich darum wohl ganz gut ein Auto bauen lässt. Und ich denke mal, da haben sie den richtigen gewählt und mal schauen, wie das dann läuft für sie.
Ja, es ist natürlich, steht noch ein bisschen in Sternen, was ab 2026 ist, aber ich habe auch so die
Stimmt.
Tendenz im Kopf, dass Mercedes da wieder sehr stark sein wird.
Ja.
Hat man irgendwie immer so drin. Ich meine, bei der aktuellen Generation lag das Problem nicht unbedingt am Motor bei Mercedes. Das waren im Prinzip alle anderen Komponenten rundherum.
Ja.
Aber ja, so gesehen, glaube ich, verbessert sich Alpine definitiv und es ist halt irgendwie so ein bisschen auch der Nachgeschmack oder der bittere Nachgeschmack. Man hat extra den Namen Renault gegen Alpine so als Sportmarke getauscht, ne, und liefert dann aber selber nicht mehr die Motoren. Das
Ja.
zeigt so ein bisschen, wie das ganze Konzept eben nicht aufgegangen ist. Aber so, glaube ich, ist es ein Big Win für Alpine und es ist auch, ich sag mal, die Kooperation kommt nicht von ungefähr, denn auch bei den Serienfahrzeugen gab es öfters schon Kooperationen mit Mercedes und Renault. So baut beispielsweise Renault die aktuellen Vierzylinder-Dieselmotoren für Mercedes, die sich in der B-Klasse oder A-Klasse befinden. Und so gesehen sind die beiden Firmen da schon so ein bisschen miteinander verzahnt.
Ja, und man hat ja auch, Mick fährt ja zum Beispiel als Mercedes-Fahrer, also Mick Schumacher
Richtig,
fährt ja
ja.
auch in der World Endurance Championship für das Alpine-Team.
Keine
Esteban
Folge
Ocon.
ohne ihn.
ja, und Esteban Ocon ist ja auch quasi ein Mercedes-Fahrer. Also haben wir ja auch in den letzten Jahren schon ja, viel gesehen, auch wenn Ocon natürlich jetzt dann doch nicht mehr bei Alpine bleibt, aber trotzdem, sage ich mal, auch in der Formel 1 hat man es immer mal gemerkt, dass Mercedes und Renault oder Alpine, dass da immer ein bisschen Kontakt ist und wenn es dann auch Fahrer- und Cockpit-mäßig, wenn es darum geht.
Von daher eine durchaus sinnvolle Wahl und ja, fast eine perfekte Überleitung mit Esteban Ocon, denn der fährt nächstes Jahr im Haas als Teamkollege von Oli Burman. Und bei Haas ist es jetzt so, da werden wir auch einen alten, altbekannten Motorenhersteller in der Formel 1 wiedersehen, nur eben halt nicht für den Sektor Motoren, ja, oder generell ein Formel 1-Team, denn Toyota war ja von, jetzt muss ich überlegen, 2002 bis 2009 in der Formel 1 vertreten. Kennen ja noch alle hier dieses rot-weiße Auto, Ralf Schumacher
Ja.
auch für gefahren, Jarno Trulli, Alan McNish kenne ich zum Beispiel noch, der mal eine Saison da
Oje.
hatte. Und ja, überhaupt Toyota eine Marke, die durchaus auch Verbindung in der Formel 1 hat. Und da ist es jetzt so, Toyota hatte ja von damals auch noch einen Windkanal in Köln, den Haas dann auch nutzen wird. Ist die Frage, gut, auf welchem Stand ist der noch? Wahrscheinlich wurde der jetzt nicht wirklich geupdatet oder so. Oder ich weiß nicht, ob der vielleicht für andere Motorenklasse oder andere Rennsportklassen genutzt wird, aber
Ich glaube, den hat Andretti tatsächlich genutzt, weil die
Ja,
ja
stimmt. Ja.
schon so einen Prototypen quasi designen mussten, weil die ja versucht haben, in die Formel 1 zu kommen. Und ich glaube, dafür wurde der jetzt neulich erst genutzt. Also ganz so outdated kann der nicht sein.
Ja, das stimmt.
Und gut, ist jetzt natürlich Spekulation, weil ich es auch nicht weiß, aber Toyota fährt ja zum Beispiel auch in der World Endurance Championship und so mit. Also die sind jetzt auch keine Fremden insgesamt im Rennsport. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass der Windkanal dann nicht brach lag. Aber klar, damit das dann wirklich auf ein Niveau von einem Formel-1-Team gehoben wird, das ist, ja, da wird sicherlich ein bisschen investiert werden müssen. Ja, aber ich glaube, das tut Haas nicht schlecht, Toyota mit an Bord zu haben.
Ja, und besser einer als keiner, den man dauerhaft nutzen kann. Ne? Und dann
Genau.
ist es eben so, dass Toyota dann auch Teile liefert, was weiß ich, Flügelteile oder sonstige, ja, Chassis-Teile, alles, was auch ein bisschen mit der Aerodynamik zu tun hat. Und das ist für Haas natürlich wirklich auch finanziell eine sehr lohnenswerte Sache. Und von daher den Namen Toyota da nochmal dabei zu stehen haben, ist vielleicht für Haas nochmal eine gute Entwicklung. Und wenn man überlegt, auch sportlich, letztes Jahr waren sie ja noch Zehnter bei den Konstrukteuren und dieses Jahr kämpfen sie da im Mittelfeld mit. Also da kommen wir später auch nochmal zu auf einen sehr spannenden Konstrukteurskampf. Und Von daher sehe ich das auch eigentlich als gute Entscheidung von Haas.
Ja, glaube ich auch. Also weil Haas die letzten Jahre, wollte ich sagen, aber eigentlich seit sie in der Formel 1 sind, ja irgendwie so, ja, so das ultimative Budgetteam, sage ich jetzt mal, waren. Die haben da sehr, mussten schauen, wo die Finanzierung herkam, ne, als sie mit der Uralkali kompletten Lackierung gefahren sind, weil das halt der Hauptsponsor dann werden musste, mehr oder weniger. Und dann auch Nikita Mazepin als, ja, quasi Paydriver irgendwie dann in ihrem Cockpit hatten. Ganz viele Teile kommen von Dilara. Dilara, die machen die Formel 2 Autos. Sag ich jetzt mal, klar, die kennen sich im Rennsport aus, aber ich sag mal so, das sollte jetzt für Formel 1 Team nicht der Anspruch sein, dass die Formel 2 Autos bauen, auch deine Teile liefern. Ne? Da ist ja schon so ein bisschen, merkt man ja schon dann, wo das hinführt. Und ja, und die haben ja auch immer das Maximum an Teilen von Ferrari eingekauft und sowas. Und ich glaube, jetzt Toyota da im Gepäck zu haben, quasi nur für Haas, ja, nicht so wie die Lara oder Ferrari, die sich natürlich in erster Linie erstmal um ihren eigenen eigenes Line-up kümmern. Toyota hat dann nur Haas in der Formel 1 oder an sich in den Formelserien. Und ja, ich glaube auch, das kann nur von Vorteil sein. Allein der Windkanal, denke ich mal, gute Entscheidung, ja.
Und eine kleine Sache noch zu Ferrari und Haas. Die Motoren werden weiterhin von Ferrari kommen. Da läuft der Vertrag auch noch bis 2028 oder 29. Also auf jeden Fall für die nächste Fahrzeuggeneration ist Ferrari da noch am Start. Und das war's jetzt zu den Themen rund um das Technische oder die Teams. Es gibt allerdings noch eine kleine Regeländerung, die die FIA bekannt gegeben hat. Und ja, zum Singapur Grand Prix hatten wir ja da auch ein großes Theater mit der letzten schnellsten Runde, die die Racing Bulls dann in Form von Danny Ric nochmal gemacht haben, um auch Verstappen so ein bisschen zu helfen, was den WM-Kampf angeht. Denn der Extrapunkt, den Norris zu dem Zeitpunkt hatte, den hat er dann eben nicht bekommen. Und ja, diese Regel wurde gekippt. Ab der Saison 2025 gibt es keinen Extrapunkt mehr für die schnellste Runde. Ja, und wie siehst du das Ganze?
Ja, also einerseits verständlich, weil ja, es ist natürlich nicht ganz so fair, sage ich jetzt mal, wenn man ein Tochterteam auch hat oder wenn dann aufgrund von, weiß ich nicht, Sympathien oder weil, also ich spinne jetzt ein paar Szenarien zusammen, aber vielleicht wechselt ein Fahrer nächste Saison zu einem anderen Team und kann dann mit einer schnellsten Rennrunde dann noch seinem neuen Team helfen oder irgendwas. Aber ja, wir haben es ja auf jeden Fall gesehen. Norris wurde quasi der Punkt für die schnellste Rennrunde geklaut und da gab es ja, außer, ja, sag ich mal, dass man Max helfen wollte, da keinen wirklichen Grund für. Klar, natürlich auch in Danny Ricciardo hat bestimmt noch
Bock. Also die Racing Bulls haben es ganz anders verkauft.
Ja, aber normalerweise gerade in so einer Strecke wie Singapur, wo dann, wenn du pusht, auch mal ganz leicht was passieren kann und so, da gehst du eigentlich, wenn es für dich nicht mehr um einen Punkt geht und gerade wenn du auch Positionen verlierst, man darf ja auch nicht vergessen, selbst da hinten, wenn es keine WM-Punkte gibt, bist du ja trotzdem lieber Elfter als 18. jetzt mal, blöd gesagt. Ja, deswegen, ich kann es schon verstehen, ist ein bisschen schade, weil es hier und da auch echt spannend war, fand ich. So ein bisschen, es hatte so ein strategisches Ding mehr drin. Wenn man einen Free Pitstop hatte, kann man in die Box gehen, sich die schnellste Rennrunde holen. Ist es das Risiko wert und so? Das hatte was. Ja, verständlich. Also ich bin so ein bisschen 50-50. Ich finde es schade, dass es fehlt, aber ich finde es eigentlich auch gut, dass dann nicht so eine kleine, ist natürlich nur ein Punkt und auch nur selten quasi gibt es solche Situationen wie in Singapur, aber ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist es ja dann schon, wenn ein Team dem anderen helfen kann, während McLaren ja von keinem anderen Team
hilft. Also bei Singapur gehe ich da mit, natürlich, das war ja offensichtlich, wofür man das eben getan hat. Und also ich sag mal so, ich kann mich jetzt auch sonst an keine spezielle schnellste Runde erinnern in der Formel 1, an die ich mich jetzt so erinnere, außer eben speziell das in Singapur, ne? Aber ich fand es trotzdem auch ein spannendes taktisches Element, gerade weil du ja auch Abstände halten musst, um dann eben noch an die Box zu kommen, zumindest in den Top 10. habe dann so ein bisschen überlegt, vielleicht gäbe es ja auch die Methode, dass man sagt, dass die beste, schnellste Runde innerhalb der Top 10 einen extra Punkt gibt. Wäre vielleicht eine Idee gewesen, aber so gesehen, ja, dann ist halt die Frage, ist das dann nur die fünftbeste Runde des Rennens oder so? Sieht dann auch wieder komisch aus, kann ja auch alles passieren, ne? Weil hinten dann vielleicht noch die ganzen Teams mal auf die Softs gehen, um auch zu testen, kann ja alles sein. Ne? Ja, und so gesehen, ich werde es jetzt nicht unbedingt vermissen, aber schon so ein bisschen manchmal das taktische Element, und ich glaube, ich werde es auch öfters vergessen. Und dann Rennen gucken und denken, warum geht denn der nicht noch auf die schnellste Runde oder so? Ja,
das stimmt. Und hat sich doch schon dran gewöhnt gehabt jetzt über die letzten Jahre, ne?
Und wir haben euch auch gefragt auf Instagram, ob ihr das Ganze, ja, ob ihr die Abschaffung der schnellsten Rennrunde oder die Abschaffung des Punktes für sinnvoll erachtet. Und 58% waren dafür, diesen Extrapunkt abzuschaffen, und 42% eben dagegen. Also doch relativ ausgeglichen. Wird sich dann eben in Zukunft zeigen, wie sich das Ganze dann auswirkt. Und ja, werden vielleicht mal einige Vergleiche in der kommenden Saison ziehen, wenn wir spannende Ergebnisse haben. Ja, und das war es jetzt so ein bisschen mit den News in der Pause. Und alles rund um Austin, um das sportliche Wochenende im nächsten Kapitel.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Kapitel 2 der heutigen Folge, und wir gehen rein in das sportliche Rund um den Austin Grand Prix 2024. Und erstmal, bevor wir reingehen, natürlich die Standardfrage, Marc. Wie hast du das Ganze verfolgt mit der kuriosen Zeiten und Sprintwochenende nach der Pause?
Ja, das stimmt, ne? Die Zeiten waren echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es eigentlich gar nicht so schlecht finde, wenn das mal abends ist, und zumindest auch Rennen lief ja zu einer humanen Zeit, sage ich jetzt mal, aber alles andere war ja dann schon teilweise richtig spät. Hab trotzdem alles live geguckt, hat gepasst irgendwie, ich war Samstag mit ein paar Leuten unterwegs, aber auch Formel 1 interessiert so, und dann das mal so anmachen abends, ging dann schon klar. Ja, Sonntagabends hat sich jetzt natürlich ein bisschen mit der NFL überschnitten, aber das ging auch. Da muss man einfach ein bisschen mit mehreren Bildschirmen arbeiten, sag ich mal. Aber das hat ja ganz gut gepasst. Ja, deswegen, ich habe alles live geguckt. Wie sah es bei dir aus?
Ich muss gerade wirklich überlegen, weil ich habe bis auf das Rennen keine Session live gesehen. Ich meine, ich hätte dann auch irgendwie das Qualifying vor dem Sprint gesehen und war dann komplett durcheinander, und ich weiß auch nicht, also irgendwie hat das alles nicht so ganz so gepasst, hab's mir dann aber so ein bisschen, ja, natürlich auf den Sprint dann als Minirennen quasi fokussiert und hab dann im Nachhinein auch so ein bisschen mitbekommen, was gehörte jetzt zum Sprint-Qualifying, was gehörte zum normalen Qualifying. Das war ein bisschen wildes Durcheinander, weil ich einfach nicht so die Zeit hatte, aber ja, zum Rennen war ich dann live dabei und konnte auch einiges natürlich nachvollziehen. Da kommen ja auch noch definitiv große Themen auf uns zu in der Folge. Und ja, jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen rein in das Sprint-Qualifying, welches dann am, wann hat das stattgefunden offiziell?
Das Sprint-Qualifying war ja noch am Freitag.
Das war Freitagabend, also, genau, ja.
Genau, es war Freitagabend, richtig, genau, da geht's los. Genau, und da ja auch ein bisschen verkürzt, Reifen sind vorgeschrieben. Mhm. Genau, aber wenn wir da ja mal reingehen, mal durchgehen, wie wir es immer machen von unten, erstmal wenig Überraschung, ganz hinten, sag ich mal, mit den Kicks sauber. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Bottas schlägt hier Joe. Aber ja, also wirklich wenig Überraschung. Dann Alex Albon hat ja den Fehler auf seiner Runde. Das war, als er sich da gedreht hat, das weiß ich noch. Wenn ich es jetzt nicht mit dem Qualifying verwechsel, aber das müsste im Sprint gewesen sein. weshalb er dann keine quasi, ja, also er hatte halt eine Zeit, die war nicht gut genug, und die zweite, auf der er schneller gewesen wäre, hat er dann nicht zu Ende gekriegt. Ocon, auch keine Riesenüberraschung da unten, würde ich jetzt mal sagen.
Nee, die Alpine. Und bei Alpine war es ja auch so, glaube ich, Ocon hatte die alte Spezifikation und Gasly durfte die neue fahren. Na, von daher, die neue hat auch ein bisschen besser geklappt am gesamten Wochenende. Von daher, hier vollkommen okay, dass ein Ocon dann eben 17. wird.
Genau, wo wir dann aber die große Überraschung haben, ist Oscar Piastri auf 16.
Jo.
Untypisch, sehr untypisch für ihn, würde ich sagen.
Ja, hat er eigentlich relativ konstant abgeliefert die letzten Wochen und Monate. Ja, in dem Fall halt dann natürlich sehr unglücklich, dass er es nicht geschafft hat. Und ich überlege gerade, die letzte Runde von ihm, war da nicht sogar ein Fehler dann drin?
Ja, oder waren das auch Track Limits? Also ich meine, gut, klar, Fehler führt dann zu Track Limits. Ich meine, da wurde auch eine gelöscht. Ich bin mir aber auch nicht sicher jetzt. Oder es war wirklich einfach nur ein Fehler ohne Track Limits. Aber er war auf jeden Fall so oder so selbst dran schuld.
Definitiv. Also ist er hat genau wie alle anderen eben auch 6 Runden gefahren insgesamt am Stück. Beziehungsweise dann insgesamt und somit auch 2 gezeitete Runden setzen können. Und er hat es dann eben nicht geschafft. Jeder Fehler wird bestraft. Und ja, überraschendes Aus dann in SQ1 von Oscar Piastri.
Ja. Ja, und wenn wir dann ins SQ2 mal reinschauen, da haben wir viele, die dann da keine offizielle Zeit gesetzt haben. Da war viel mit Track Limits. Hat sich dann übers Wochenende gebessert, aber war so am Anfang in den Sessions, war das schon noch eher so ein Ding. Deswegen Lawson auf 15, jetzt im, ja, nicht seinem ersten Rennen, ja, weil er war ja letztes Jahr auch schon mal im Einsatz.
In seinem Saisondebüt. Aber jetzt,
genau, Saisondebüt, gutes Wort dafür, perfekt. er ohne Zeit, Alonso und Stroll, die beiden Aston Martins auch beide ohne Zeit. Und die zwei, die da eine Zeit gesetzt haben, die aber zu schlecht war, waren Gasly und Perez. Bei Gasly würde ich auch sagen, 12. Platz, ja, ist okay, ist solide.
Ja, 12. Ist wirklich in Ordnung für Alpine. Gut, klar, 3 hinter sich, die keine Zeit gesetzt haben. Und hier natürlich das Knifflige, in SQ2 hat jeder nur eine schnellste Runde versucht. Und wenn du dann eben die Track Limits hast, zählt die nicht, ist ungültig, ja. Und so hast du das Dilemma. Das Gleiche gilt dann allerdings auch für den Sergio Perez.
Ja, der auf 11, doch auch leicht enttäuschend. Gerade weil mit Piastri ja auch ein McLaren schon ausgeschieden ist. Das heißt, wir hatten ein bisschen, ich sag jetzt mal, mehr Platz in SQ3. Und Yuki Tsunoda hat es reingeschafft, und Colapinto Pinto hat es reingeschafft, beide Haas. Da musst du als Red Bull-Fahrer auch reinkommen. Ja, das ist einfach so.
Allein die Zeit hier, 9 Zehntel hinter Max Verstappen. Das ist einfach viel zu viel. Also sorry,
das ist wirklich zu viel. Also alles unter einer halben Sekunde kann man, glaube ich, drüber reden, ob das okay ist so.
Ja, aber in dem Fall, es ist einfach deutlich zu wenig vom Sergio Perez, wo es ja auch noch um viel geht. Kommen wir aber auch später natürlich nochmal thematisch zu. Und ja, dann gehen wir in SQ3 direkt rein. Ja, wieder die Mega-Überraschung, finde ich, mit Colapinto und der hier 10. wird. Auch hier einen Teamkollegen geschlagen, der es selbst verbaselt hat.
Ja, das stimmt. Colapinto sehr, sehr stark. 10. Platz, absolut verdient auch. Er hat alles richtig gemacht. Gut, im letzten Durchgang, da hat er dann da war er dann wirklich hier 6 Zehntel hinter dem 9. Platz so. Aber für den Williams ist ja dieser 10. Platz schon sehr viel wert. Von daher sehr stark.
Da nimmst du ja auch nicht dann die besten Reifen. Ballerst die da runter, um dann möglicherweise noch 9. durch einen Zufall zu werden. Also da nimmst du das mit.
Wollte gerade sagen, da ist wenig Raum nach vorne. Also da sind viele Autos, die kann er de facto nicht schlagen, wenn alles normal läuft. Von daher, 10. Platz, sehr stark. Yuki würde ich aber auch sagen, 9. Platz.
Gute Leistung, finde ich auch. Im Sprint wird stark hier im Sprint-Qualifying.
Ja. Dann weiter geht auf 8., der ja sonst auch immer mal schwächelt im Qualifying, finde ich. Kevin Magnussen. würde ich sagen, auch eine sehr starke Leistung.
Also den mal wieder in einem Q3 oder SQ3 zu sehen, ist ja auch nicht allzu häufig. Oft Hülkenberg dort anzutreffen, der hier natürlich Sechster wird, dem Teamkollegen schlägt, aber dennoch Haas beim Heim Grand Prix vor allem, wirklich mit einer starken Vorstellung bis hierhin. Und ja, die beiden quasi mittendrin, Lewis Hamilton dann auf der 7 im Haas-Sandwich.
Genau, ja.
Bisschen enttäuschend, gerade wenn ich mir hier Russell angucke, der hier Zweiter wurde.
Ja, Lewis Hamilton an sich nicht das beste Wochenende gehabt, aber da werden wir dann auch später ja nochmal zu kommen. Ja, und dann haben wir das nächste Sandwich, Norris im Ferrari-Sandwich, Leclerc 3, Norris 4, Carlos Sainz 5. Ja, also hätte ich vom McLaren ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen.
Ist natürlich auch alles sehr, sehr eng, ne, zwischen den dreien. Ja. Sainz hier auch nur 6.000stel hinter Norris.
Ja, also wirklich alles sehr, sehr nah beieinander. Genau, und ja, Russell auf 2, da würde ich sagen, sehr, sehr stark.
Ja, bockstarkes Ding, definitiv. Ja.
Habe ich nicht kommen sehen. Und ja, dann Verstappen auf der 1, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch nicht unbedingt kommen sehen. Hätte ich dann doch irgendwie eher die McLaren oder Ferrari erwartet. Aber ja, einfach wieder bockstarke Runde hingelegt.
Und ganz interessant muss man hier noch sagen, Russell fällt mir noch ein, hier mit noch 9 Teilen.
Ja.
Mit einem neuen Paket am Start. Da kommen wir auch noch später zu.
Ja, aber dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Sprint.
Den Sprint, richtig.
Und da hat das über die Zeit gebracht, Max. Hat abgeliefert, ich würde fast sagen, wie es nur ein Max Verstappen kann, weil ich glaube, insgesamt ist der Red Bull nicht das schnellste Auto am Wochenende gewesen, aber zumindest im Sprint hat Max erstmal keinen Zweifel dran gelassen, wer der schnellste Fahrer am Wochenende ist.
Es war so ein bisschen ein Wunderpaket, ne? Weil keiner wusste, wo Red Bull hier steht. Und wenn ich mir einen Perez halt angucke, kann mir ja vorwegnehmen, der hier jetzt Neunter wird im Sprint und somit auch keinen Punkt holt. Ne? Entweder ist Max jetzt wieder viel stärker als Perez, ne? Oder der Red Bull ist wirklich besser geworden und Perez konnte halt nicht. Konnte nicht von profitieren. Ja, aber Max hat hier einfach nur abgeliefert. Also. Und in der Form ist Max auch doch nicht mehr zu schlagen in dieser Saison. Ne? Das ist ja auch die Sache.
Also ich glaube auch, der Red Bull hat ein paar Schritte nach vorne gemacht, aber später im Rennen hat man dann ja auch gesehen, dass der nicht auf dem Level von Ferrari und McLaren ist eigentlich. Mhm. Aber zum Zeitpunkt des Sprints war ich mir auch noch nicht so sicher, hat der Red Bull jetzt doch echt noch einen Schritt nach vorne gemacht. Aber ja, gut, er bringt es am Ende heim, 8 Punkte. Wie gesagt, jeder Punkt ist wichtig im WM-Kampf gegen Norris, das könnte noch knapp werden. Und und Perez, 9. Platz, ist natürlich im Sprint-Qualifying, ist der 9. quasi das, was im Rennen der 11. ist. Mhm. Ne? Der erste ohne Punkte, der unglücklichste Platz quasi. Und gerade wenn man bei Perez sieht, ja, 2 Haas vor dir gehabt, du sitzt im Red Bull. Ja, das hat da natürlich ein bisschen Beigeschmack. Ne?
Ja, da sollte dann doch irgendwie mehr drin sein. Und es gab doch auch diese eine Szene, wo er da fast in Tsunoda und einen anderen Haas kracht. Ich weiß nicht, es war sogar Hülkenberg, meine ich, wo er da wirklich sich komplett verbremst und fast in beide gekracht wird, dann neben die Strecke kommt. Also ja, auch irgendwie gefühlt so eine sehr unkonzentrierte Leistung hier von Perez. Und ja, also von daher, das ist eher dünn. Und ich möchte, ein Thema ist für mich so das Thema eigentlich so ein bisschen auch des Sprints, nämlich, da kommen wir jetzt zu den beiden Ferraris. An 2 und 4 am Ende, also Carlos Sainz 2., Charles Leclerc 4. Und am Anfang war Leclerc noch vor Sainz nach dem Start und die beiden haben sich dann ziemlich geile Duelle geliefert. Also Sainz hat auch wirklich ein paar waghalsige Manöver da versucht. Ne? Die Falten, ich erinnere mich an Monza letztes Jahr, wo es richtig abging zwischen den beiden. Die geben sich da nichts auf der Strecke. Sainz ist es ja eh völlig egal. Der ist nächstes Jahr nicht mehr da. Und von daher, ja, wollte hier nochmal zeigen, dass eben er der Bessere ist. Und was ich halt cool fand, als er dann an Leclerc vorbei ist. Leclerc hat sich vorher noch so ein bisschen beim Boxenfunk beschwert hier. Leute, lasst doch lieber nach den anderen gucken, uns hier nicht gegenseitig gegenseitig bekämpfen. Und Sainz ist dann vorbei an Leclerc und dann auch am Boxenfunk hier so nach dem Motto, yo, jetzt geht's weiter, lass uns die anderen holen. Weißt du, so einfach so die Kampfansage nach vorne. Der hatte richtig Bock.
Ja.
Absolut geil.
Ja. Ja. Es ist natürlich gerade bei den beiden auch so, ne, immer der Fahrer, der vorne ist, gerade sagt, ja, ja, wir müssen jetzt hier nicht fighten, wir müssen nach den anderen gucken. Und immer der, der hinten ist, greift dann trotzdem an. Weil auch ein Leclerc hat ja weiter angegriffen, als er dann dahinter war, ne. Das ist einfach nur das klassische Rennfahrer-Ding. Aber ja, also auch, wie du gesagt hast, die Fights, das sind schon geile Fights gewesen, ne. Also ich würde auch sagen, das war teilweise am Limit, aber nicht darüber hinaus. Das war alles okay. Und das, also für mich war das genau die Härte an Racing, die ich sehen will.
Auf jeden Fall. Ja.
So, also das war wirklich, das hat Bock gemacht. Da kommt mal von weiter hinten ein Move rein, der ein bisschen waghalsiger ist. Aber das war alles im Rahmen. Das hat Bock gemacht. Das war exciting. Und bei den beiden ist ja auch noch nicht was schiefgegangen. Ne? Also die, stimmt, haben sich ja noch nie rausgecrashed, so als Teammates. Von daher finde ich das auch okay, dass Ferrari dann sagt, gut, ich meine, was sollen sie auch sagen, ne? Carlos wird sich nichts mehr sagen lassen von dem Team, der fightet für sich, aber ja, deswegen finde ich es gut, dass Ferrari die beiden fighten lässt und ja, war auf jeden Fall spannend anzusehen, am Ende Platz 2 und Platz 4, da kann das Team insgesamt, glaube ich, schon mit zufrieden sein, wir werden ja dann sehen, dass es auch noch besser ging dann später, aber ich glaube, 2 und 4 ist okay.
Ja, und zumal man auch sagen muss, am Ende war man ja noch eine Zeit lang hinter Norris mit beiden und theoretisch hätte ja auch ein Leclerc da noch durchschlüpfen können. Sainz hat Norris dann gepackt, auch starkes Manöver, das Ganze. Gut, klar, Norris, zu dem wir eigentlich auch jetzt so als nächstes kommen, ne, weil er das nächste Team ist auf Platz 3 am Ende, hat am Ende noch einen ziemlich harten Fight mit Leclerc gehabt, ja, wo Norris auch alles reingehalten hat.
Ja. Ja, also.
Auch die Reifen waren runter bei ihm, hat man gemerkt.
Ja. Ja, deswegen, also ist schon, ja, also Ferrari hatte schon wirklich das schnellste Auto an dem Wochenende und da musste Norris wirklich ganz schön kämpfen, hat es dann auch noch über die Distanz gerettet, gerade so. Ja, kann wichtig werden, ne? Ich meine, es ist jetzt ein Punkt Unterschied nur, aber trotzdem, ja. Würde ich auch sagen, im Rahmen von dem, was möglich war in dem McLaren, eigentlich ein ganz solider Sprint, sage ich jetzt mal. Jetzt nicht überragend, aber ich würde jetzt auch nicht sagen schlecht. Ja, und Piastri ist ja von hinten wenigstens, wenn wir zu seinem Teammate kommen, auch ganz gut durchs Feld gekommen, ne? Aber es ist halt, ein Sprint ist halt nicht so lang. Man hat keine Boxenstops als Strategien. Da, wenn du da so weit hinten startest, out of position, da ist nicht viel zu machen.
Da kann man ihm da auch keinen Vorwurf machen, nur eben halt für das Sprint-Qualifying. Ja. Aber der Sprint an sich war natürlich in Ordnung. Und ja, wir kommen später ja noch viel zu McLaren, denke ich. Na, dann gehen wir hier nochmal kurz durch mit den beiden Mercedes hier auf 5 und 6. Russell vor Hamilton in dem Fall. Und ja, also ich meine, Russell gut gestartet, aber aufgrund der Stärke natürlich von den beiden Ferraris halte ich das noch für okay, diesen 5. Platz. Und ja, Hamilton hat sogar noch ein bisschen was rausgeholt in dem Fall.
Ja, also würde ich genauso sehen. Ich glaube auch, die Ferrari und McLarens, die hatten das Glück, dass Piastri von hinten gestartet hat, deswegen war der kein Faktor. Aber Norris war, glaube ich, nicht möglich für Mercedes, die beiden Ferrari nicht, in Max Verstappen, so wie er gefahren ist, im Red Bull auch nicht. Ja, und dann bist du halt auf Platz 5 und 6 und das ist dann das Ergebnis quasi maximiert und ja, muss man dann mit zufrieden sein, würde ich sagen.
Und wer im Sprint Werbung für sich gemacht hat, ist Kevin Magnussen. Der, selten ist es, aber hier vor seinem Teamkollegen Nico Hülkenberg gelandet ist und ja, beide auf 7 und 8 platziert und ja, es sind insgesamt 3 wichtige Zähler und zu dem Zeitpunkt ganz interessant war der Abstand bei den Konstrukteuren zwischen den Racing Bulls und Haas exakt 3 Punkte. Und hat man hier im Sprint dann schon aufgeholt. Also Haas, zumindest so Stand jetzt, natürlich beim Heim-Grand Prix nochmal gezeigt, was in ihnen steckt und in einer relativ guten Form. Deswegen, ja, allgemein das Thema Racing Bulls gegen Haas, da sehe ich die Haas mit Abstrichen aktuell ein bisschen weiter vorne.
Ja.
Und wenn dann Magnussen auch noch liefert, ne?
Ja. Also ja, also gerade jetzt am Wochenende sehr stark insgesamt, sehe ich auch bei Haas so ein bisschen die bessere Tendenz gerade. Und ja, darf auch nicht vergessen, das ist der Kampf um Platz 6 in den Konstrukteuren. Ne? Mhm. Also das ist das absolut solide Mittelfeld. Du hast quasi die 4 Top-Teams, dann Aston Martin, die da so ein bisschen alleine sind. Und ja, und dann ist schon Platz 6, um den da gekämpft wird. Da geht's also schon noch um was.
Ist wichtiges Geld für Haas.
Ja, also gerade für Haas ist das echt wichtiges Geld. Und ja, deswegen, die 3 Punkte da waren wichtig. Gerade auch in einem Sprint auf 7 und 8 zu sein. Ne? Mhm. Perez hinter einem zu lassen. Piastri, gut, wie gesagt, wir haben es erwähnt, ein bisschen Glück gehabt, dass der halt schon weit hinten starten musste. Aber trotzdem musst du deine Position ja trotzdem noch über die Distanz bringen. Was Haas ja die letzten Jahre auch nicht immer geschafft hat, wenn sie sich gut qualifiziert haben.
Ja, eben. Und ja, jetzt sind wir auch raus aus den Punkten vom Sprint. Deswegen sage ich mal, gehen wir das jetzt ein bisschen verkürzer durch, denn spannend wird es ja dann nochmal zum Qualifying und zum Rennen. Aber hier haben wir dann Yuki auf Platz 11, der zwischendrin auch mal einen relativ spannenden Kampf mit Perez hatte, was ja auch immer so ein bisschen Geschmack hat, wenn so ein Yuki kämpft. Der schielt ja immer noch so ein bisschen auf das Red Bull Cockpit. Kann ja alles Mögliche noch passieren und hat jetzt nochmal mit Liam Lawson einen weiteren Konkurrenten. Und ja, Lawson muss man natürlich sagen, durch den Startplatz, ne, im Feld dann gefangen, da gehst du ja auch kein großes Risiko noch unnötig ein und bringst das dann einfach nach Hause, bisschen Daten sammeln und sich ans Auto gewöhnen. Das war in dem Fall für Liam Lawson erstmal das Wichtigste. Dann gehen wir nochmal kurz hier zu Williams mit Platz 12, Colapinto. Alex Albon auch hier geschlagen.
Genau, da ja auch so ein bisschen das Albon durch seinen eigenen Fehler weit hinten gestartet, kam da auch nicht wirklich durchs Feld. Colapinto konnte jetzt seinen 10. Platz nicht halten. Klar, dass ein Piastri von hinten dann, wenn er so weit kommt, vorbeigeht, ist logisch. Von daher würde ich sagen, Colapinto 12 klingt jetzt nicht so krass, sage ich mal, aber ich würde trotzdem sagen, gutes Ding, der 12. Platz. Albon, ja, dass es da jetzt nicht wirklich nach vorne kam, ein bisschen enttäuschend, würde ich schon sagen. Gerade weil ein Albon ja auch eigentlich eine relativ starke Saison fährt und der Williams ja auch zu viel fähig ist auf der Strecke, wie Colapinto ja gezeigt hat. 17, aber gut, es ist halt, wie du auch gesagt hast, im Sprint, ne, die Distanz ist nicht so lang, es gibt nur für die ersten 8 Punkte. Da geht man dann auch nicht unnötige Risiken, wenn es um Platz 16 oder 15 oder 14 geht. Von daher,
Ja, deswegen. So, dann gehen wir nochmal zu den Aston Martin. Hier Stroll auf 13 schlägt den Teamkollegen Fernando Alonso auf 18. Und ja, Alonso gab es eine wilde Szene. Der war mal kurz im Duell mit Liam Lawson und hat sich dann wirklich lautstark beschwert. Ich glaube, Lawson auch als Idiot oder so bezeichnet. Der ist da ordentlich an die Decke gegangen. Ich habe mir das Manöver dann nochmal so angeguckt. Nur die TV-Bilder waren dann ein bisschen spät drin, aber ich habe jetzt nichts wirklich Schlimmes von Lawson erkannt. Der hat einfach nur hart gefightet um eine Position. Ne? Also,
ja, so hab ich's auch gesehen, ja.
Und man muss ja da nicht einfach Platz machen, nur weil dann Alonso von hinten kommt. Nee, der will sich ja auch zeigen, der Lawson. Von daher, der emotionale Fernando, wenn es sportlich eben nicht so läuft im Auto, das kennt man ja auch. Ist nichts Unbekanntes.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ja, deswegen Alonso am Ende dann nur auf 18. Stroll auf 13. Ja.
Ist eigentlich ganz okay.
Ganz okay trifft es eigentlich perfekt als Ausdruck dafür. Jetzt auch nichts Berühmtes gewesen, so, aber jetzt auch nicht schlecht. Ne? Er ist ja auch auf 13 gestartet, wenn ich nicht falsch liege. Ja, genau. Und gut, es gab ja auch keine Ausfälle, muss man da auch nochmal sagen. Ne? Also sind alle ins Ziel gekommen. Dann die beiden Alpinen, Gasly und Ocon auf 14 und 15. Ja, würde ich auch unter ganz okay verbuchen für beide.
Ja, ist...
Für Gasly ging es ein bisschen nach hinten, für Con ein bisschen nach vorne. Ja, aber wie gesagt, in den Positionen da hinten, da fährt man um die goldene Ananas quasi, da bringt es nicht viel. Und ja gut, dann bleibt am Ende nur noch Kick sauber. Die sind ihr eigenes Ding da hinten gefahren, da ging nach vorne gar nichts.
Und ich könnte jetzt auch überhaupt nicht sagen, warum denn Joe plötzlich vor Bottas gelandet ist, was da schon wieder los war. Also, ja, ja, Kick sauber ist halt... Und es wird sich auch nächstes Jahr nicht ändern, da bin ich mir leider für Nico Hülkenberg sehr sicher. Wer den zweiten Platz, Platz sitzt, wird sich auch noch entscheiden. Das ist ja noch die offene Frage im Fahrerkarussell. Von daher warten wir das Ganze mal ab. Jo. Und genau wie ihr, mit einer kurzen Werbepause und dann hören wir uns zum Qualifying und dem Rennen. Die Awards gibt es selbstverständlich dann auch noch. Kapitel 3 der Folge rund um Austin 2024. Und wir gehen direkt rein ins Qualifying und Q1. Ja. Auf dem letzten Platz, wenig überraschend, Guanyu Zhou. Ich glaube, da brauchen wir nichts groß zu sagen und ebenso wenig überraschend, Moment, da kommt ja was, nämlich auf Platz 19 und ja, ich bin am Überlegen, da war da was Spezielles oder so, aber nein, die Runde war einfach wirklich schwach, nämlich Lewis Hamilton ausgeschieden in Q1 und nur auf Platz 19. Was war da los?
Ja, er kam das ganze Wochenende irgendwie nicht klar, ne? Im Sprint ging es dann am Ende noch, ne, von seiner Platzierung her, aber auch da war ja im Sprint Qualifying, war ja da auch George Russell schon deutlich besser. Und ja, hat sich dann angebahnt, dass das kein gutes Wochenende für ihn wird. Und auch selten, dass man das mal sagen kann, dann Bottas vor Hamilton im Qualifying.
Ja, also das hat mich auch sehr überrascht. Ist so ein bisschen wie aus alten Mercedes-Tagen, wo Bottas ja auch gerne mal im Qualifying glänzen konnte und Hamilton geschlagen hat. Aber hier, ja, Glückwunsch an Valtteri Bottas auf Platz 18, in dem Fall Hamilton geschlagen, ne? Muss man auch erstmal machen im Kick sauber. Und ja, davor, sag ich mal, ja, so ein bisschen auch Negativ-Überraschung in dem Fall, nämlich bei der Williams mit Platz 16. Und 17, da hat man doch ein bisschen abgebaut im Qualifying. Ja, sehr, sehr schade. Die Zeiten von beiden waren, glaube ich, auch relativ früh gesetzt, sodass hinterher noch einige nachziehen konnten. Ne? Also da auch ein bisschen, naja, was heißt Pech gehabt? Ich kann ja selber bestimmen, wann ich dann eben die Zeiten setze. Ne? Also von daher einfach, ja, strategisch eben ein bisschen falsch gewählt das Ganze. Ja, und somit beide Williams raus. Und hier in Albon ganz knapp eben vor Franco Colapinto. Dann gehen wir hier in Q2 rein auf Platz 15 mit Liam Lawson. Der hatte noch eine Strafe abzusitzen, also wurde zurückversetzt. Und dann hat man hier jetzt, ja, er war mal kurz draußen, hat aber keine gezeitete gesetzt oder Track Limits gehabt. Ich weiß es leider nicht genau. Weil aufgrund der Rundenanzahl müsste er eigentlich eine gezeitete haben und ja, dann hat er die wahrscheinlich dann verbaselt, aber so gesehen wäre es für ihn auch nicht besonders weit nach vorne gegangen, ne, aufgrund eben der Strafe, die er wegen Teilewechseln eben bekommen hat. Genau. Da konnte er ja selber gar nichts für in der Saison.
Genau. Also muss man auch vielleicht dazu sagen, ne, Liam Lawson, auch wenn er jetzt sein erstes Saisonrennen fährt, übernimmt natürlich diesen ganzen Teile-Pool, sage ich jetzt mal, von Danny Ricciardo, weil das natürlich pro Auto berechnet wird und nicht pro Fahrer, der in dem Auto sitzt.
Ja. Wäre auch mal eine Strategie, weißt du, dann setzt du einfach immer einen anderen Fahrer rein.
Genau, ja, genau, um das halt zu vermeiden, dass du dann irgendwie, um Strafen zu entgehen, einfach andere Fahrer fahren lässt. Deswegen wird das wirklich pro Auto berechnet. Und ja, es ist nicht seine Schuld, aber ist ja jetzt auch nicht Danny Ricciardo schuld, die Teile. Das ist einfach so in der modernen Formel 1. Da kommen früher oder später mal Strafen auf einen zu, weil man halt mehr Teile benutzen muss, als erlaubt ist. Ja, aber deswegen, Liam Lawson, da die Rückversetzung gedroht hat, hier kein Drama, dass er da dann keine Runde gesetzt hat. Auf 14 haben wir dann Stroll. Ja, ich würde fast schon wieder sagen, ganz okay. Ja, aber also,
der war bis dahin auf einem relativ ähnlichen oder teils besseren Niveau wie Alonso. Aber in dem Fall war es dann so, Stroll auch mit als letztes die gezeitete Runde gesetzt, also beste Bedingungen sozusagen. Und war auch bis zum zweiten Sektor so, dass er hätte in Q3 kommen können, aber hat den letzten Sektor komplett verbaselt. Ich weiß wirklich nicht, was da los war. Aber da hat er, glaube ich, 2/3 Zehntel oder so verloren. Und ja, dann war es das einfach. Also er hätte es theoretisch oder so auf Platz 11, 12 schaffen können, sage ich mal. War halt alles sehr knapp um Platz 10 rum. Alonso, im Gegensatz zu ihm, der kurz vor ihm über die Ziellinie ist, hat es geschafft. Ja, und Stroll dann eben wirklich vergeigt, leider. Aber so ist Platz 14 für ihn jetzt eigentlich auch die Normalität in der Saison. Also jetzt nichts weder Positives noch besonders Negatives.
Das stimmt, das stimmt. Genauso würde ich auch Ocon bewerten. Mhm. Platz 13, ja, auch solide.
Mit den alten Teilen sogar noch, genau, würde ich sagen, durchaus eine solide Leistung.
Ja, ja, das ist okay. Wo ich dann aber wieder ein bisschen enttäuscht war, wenn wir jetzt weitergehen, Hülkenberg nur auf 12.
Ja, der hat sich auch tierisch geärgert und der hat die letzte gezeitete Runde direkt in der ersten Kurve versaut. Genau. Da kurzen ja, leichten Quersteher gehabt, das Auto gefangen, aber das kostet natürlich so viel Zeit, dass du da nicht mehr wirklich viel machen kannst. Ja, und der wurde auch sehr laut am Boxenfunk, hat sich wirklich geärgert. Und so gesehen ist ja Platz 12 eigentlich auch noch voll in Ordnung, ne? Aber selbst da ärgert sich ein Hülkenberg. Ja, das zeigt schon, der will richtig noch was reißen.
Ja, ja, und klar, der hat natürlich auch das gute Sprint-Qualifying gehabt, den guten Sprint gehabt, und dann ärgert man sich natürlich umso mehr, wenn man weiß, was drin ist. Und da Magnussen hier ja am Ende auch auf der 9 steht, das ist ja auch so eine Sache, ne? Dann weiß er ja, tendenziell ist ja Nico Hülkenberg im Qualifying immer ein bisschen besser als Magnussen gewesen. Dann weißt du, okay, wenn Kevin Magnussen auf der 9 war, wäre für dich vielleicht ein Platz 8 oder Platz 7 gewesen. Ja, gut, so war er dann in Q2 raus, genauso wie Yuki Tsunoda, der hat es knapp verpasst. Würde ich aber auch sagen, dass ein 11. Platz für die Racing Bulls nicht schlecht ist.
Auf jeden Fall, ja, das ist gut. Ja.
Deswegen, da kann man noch mit leben. Ja, und dann gehen wir in Q3. Und da hatten wir dann, ja, erstmal Sergio Perez, jetzt muss ich überlegen, hatte ja Track Limits auf seinem ersten Versuch?
Erster Versuch war Track Limits, meine ich.
Und der zweite ging dann nicht mehr.
Da war dann schon eine rote Flagge.
Ah, okay. Ja, gut. Mhm. Deswegen Sergio Perez ohne Zeit. Dann haben wir
aber auch, ne? Muss die erste Runde halt auch setzen, ne? Und das ist halt dann auch leider viel zu wenig, dann Zehnter zu werden im Red Bull.
Ja. Und das Ding ist ja auch, selbst wenn jetzt keine rote Flagge gewesen wäre, du willst ja eine erste Runde erstmal setzen, ohne Track Limits, mit einer, sage ich jetzt mal, ganz guten Zeit. Und dann kannst du in der zweiten ein bisschen mehr Risiko gehen. Dann hast du eine Zeit, die ist ganz okay. Und wenn es dann Track Limits gibt, hast du immerhin noch eine Zeit gesetzt. Und ja, wenn du jetzt aber in der ersten natürlich schon Track Limits hast, dann kannst du die zweite nicht mehr auf Vollrisiko fahren. Das heißt, selbst wenn da keine rote Flagge gewesen wäre, hat er sich schon wieder schwer gemacht selbst. So, deswegen, naja, gut. Ist dann so, Platz 10 für Sergio Perez. Dann haben wir drei Fahrer, die jetzt nicht zum Standardrepertoire in Q3 gehören, würde ich sagen. Kevin Magnussen schon erwähnt auf 9, sehr stark, aber Haas ja an sich sehr stark an dem Wochenende. Alonso in letzter Zeit nicht mehr so oft in Q3 gewesen. Von daher da respektabler 8. Platz. Und für mich würde ich sogar sagen, die größte Überraschung, ein Pierre Gasly auf der 7.
Jo, war ich wirklich sehr überrascht von. Und wenn man überlegt, Alonso, Magnussen fahren auch ganz normale Runden, hat Gasly dann eben wirklich mit der Leistung geschlagen, die beiden. Also also die neuen Teile bei Alpine scheinen zumindest hier auf eine schnelle Runde gar nicht so schlecht zu sein. Sehr wichtig für Alpine.
Ja. Ja, und er war ja auch, wenn ich mir die Zeiten jetzt angucke, er war ja gar nicht so weit von George Russell weg oder von Piastri. Ja. Ne? Also das ist ja weniger als ein Zehntel. Gut, sind wir auch schon bei den zwei nächsten. George Russell war nämlich auf der 6. Ja, da hätte ich ihn eigentlich auch schon im Sprint-Qualifying irgendwie vermutet. Und hier ist er dann. Und er war auch derjenige, der die rote Flagge verursacht hat, ne?
Richtig, denn im dritten Sektor hat er da den Abflug gemacht ins Kiesbett und erstmal natürlich wichtige an den Boxenfunk gegeben, dass er okay ist. Das ist das, was man dann auch hören will. Aber klar, so natürlich die neuen Teile Schrott und dementsprechend muss er dann auch auf alte Teile wieder wechseln, was ja dann auch nochmal ein Performance-Verlust ist. Aber da kommen wir dann später noch zu. Und natürlich durch den Teilewechsel, ne, auch eine Strafe.
Genau, richtig, weil es gelten ja da schon Park-Vermeer-Regeln. Und es ist halt doof, ne? Aber selbst wenn es eh schon ein Nachteil ist, dass man die alten Teile wieder nehmen muss, wird halt an der Spezifikation des Autos damit was geändert. Quasi ist es, als ob man auch das Setup ändert, weil du hast ja dann andere Teile mit anderen Eigenschaften. Das heißt, quasi doppelter Nachteil. Einmal, er muss wieder zu den schlechteren Teilen, mit denen er ja an dem Wochenende auch gar nicht gefahren ist, also gar kein Feeling so hat. Und er wird auch noch dafür bestraft, dass er auf diese Teile wechseln muss. Aber so sind die Regeln. Die Regeln müssen ja auch so sein, weil sonst könnte man das Ganze wieder taktisch nutzen in eine andere Richtung. Von daher, dann könnte man ja immer sagen, das Update funktioniert nicht, hier komm, fahr dir doch mal den Frontflügel kaputt. Mhm. So, damit wir ohne Strafe wieder wechseln können zum Rennen. So, deswegen, die Regeln sind so, das muss so sein.
Und das war auch der Grund, warum dann vorne keiner mehr eine gezeitete Runde fahren konnte, ne, und somit eben die Reihenfolge bestehen blieb aus den ersten Versuchen. Und ja, da hatten wir dann auch beide Ferrari doch ziemlich auf Augenhöhe, auf Platz 3 und 4. Solides Ergebnis, wieder gute Ausgangsposition, ne, und vorne dann eben die Pole Position für Lando Norris vor Max Verstappen.
Genau. Ja, hat mich fast schon ein bisschen überrascht dann, aber war eine starke Runde. Max war aber auch sehr knapp dran. Deswegen. Und dann war alles angerichtet für einen spannenden Start, sag ich mal. Ne? Die beiden Titelkandidaten quasi auf 1 und 2. Die beiden Fahrer im wahrscheinlich schnellsten Auto an dem Wochenende mit dem Ferrari auf 3 und 4. Das konnte ja nur spannend werden in Runde 1 und Kurve 1.
Ja, also das hat für Action gesorgt. Ich will nochmal ganz kurz zur Startaufstellung an sich zurück, welche Auswirkungen das hatte, was auch nochmal interessant werden konnte. George Russell startet an 20 aus der Boxengasse. Ne? Liam Lawson hinten im Starterfeld und Joe hatte auch eine 5-Positionen-Strafe wegen neuen Motorenteilen. Für den hatte es keine negativen Auswirkungen.
Ja, gut.
So viel nochmal dazu. Genau, gehen wir wieder direkt rein und müssen auch hier direkt, wir reden ja immer über den Sieger direkt bei der Rennbesprechung. Ja, und das können wir auch hier passenderweise machen, wenn wir auch über die erste Kurve reden würden. Denn Charles Leclerc holt erstmal seinen 8. Sieg in seiner Fahrerkarriere und es war das Ganze dann eben auch ein Doppelsieg von Ferrari. Das ist das, womit ich vor dem Wochenende gar nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt.
Nee,
gefühlt hat jeder so auf Max und auf Norris geschielt. Jedes Thema eigentlich um die beiden und Ferrari sorgt hier für eine absolute Überraschung an dem Wochenende. Fast schon so heimlich still und leise. Ne?
Ja. Also ja, die Schlagzeilen, alles war auf den möglichen Titelkampf Max Verstappen versus Lando Norris. Und die Ferrari wirklich fast schon still und leise, ne, im Schatten von diesem großen Fight. Charles Leclerc alles richtig gemacht. Er war der große Profiteur von dem Kurve 1 Durcheinander, nenne ich es jetzt mal. Und dann hat er das aber ganz souverän runtergefahren, keinen Fehler gemacht, auch beim Safety Car Restart. Wirklich kann man nichts anderes zu sagen. Verdienter Sieg, gut runtergefahren, starkes Auto von Ferrari an dem Wochenende, hat er keinen Zweifel dran gelassen, dass der Sieg ihm gehört.
Ja, und in der ersten Kurve halt direkt von Startplatz 4 auf 1 am Ende rausgekommen und hat er stark reagiert, absolut, die richtige Reaktion gezeigt, super Linie gefahren, das Ganze. Und da sind dann so wieder die Momente von einem Charles Leclerc, wo ich sage, wenn Ferrari konstanter abliefern würde und auf allen Strecken eben so ein starkes Auto hätte, dann ist er auch ein Kandidat für den Kampf um eine mögliche Fahrerweltmeisterschaft.
Ja, ja, also ich glaube auch. Ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr mit Lewis Hamilton aussieht. Ich war ja auch schon vor der Saison der Meinung, dass ein Leclerc sich durchaus durchsetzen kann gegen Lewis Hamilton, dass er die Qualitäten hat. Er hat es jetzt am Wochenende gezeigt. Ja, starkes Rennen auf jeden Fall und ja, an sich aber auch das Team. Ne? Also da war von der Strategie her bei Ferrari, muss man ja jetzt auch mal positiv erwähnen, ne? Die Strategie war lupenrein, ne? Gerade wenn ich jetzt auch an Sainz denke, der ja erstmal nur auf Platz 3 war nach Kurve 1. So, und ja, da hat Ferrari sich als Team keinen Fehler erlaubt. Klar, die Fahrer haben beide auch perfekt performt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Bei Sainz gab es da am Anfang ja die Probleme, wo er auch gesagt hat, es riecht nach Benzin hier im Auto. Ja. Wo ich mir schon dachte, oh, das klingt gefährlich. So. Also,
hätte ich nicht gedacht, dass der das Rennen zu Ende bringt.
Genau, da habe ich auch gedacht, also es ist halt eine Sache, wenn du sagst, ja, irgendwas ist komisch, ich habe nicht so viel Power, aber so, es riecht nach Benzin, ist dann immer schon ein Sicherheitsrisiko. Da war ich auch so ein bisschen, oh, okay. Aber anscheinend, gut, wer weiß, was es am Ende war. Keine Ahnung, scheint sich gelöst zu haben von alleine. Und ja, am Ende dann auch mit einer guten Ferrari-Strategie kommt er dann auf Platz 2. Auch deutlich vor Max und Lando am Ende. Gut, die haben gefightet, ne? Da ist ja nochmal gut Zeit verloren gegangen dadurch. Aber ja, also Ferrari wirklich eins mit Sternchen, würde ich sagen, im Rennen. Konnte man nicht besser machen. Von 3 und 4 auf 1 und 2, Doppelsieg. Maximale Punkte mitgenommen. Gut, die schnellste Rennrunde dann am Ende nicht, aber sonst ja, sehr, sehr wichtige Punkte. Und für die geht es ja quasi auch noch in der Konstrukteursmeisterschaft um was, ne?
Genau, also muss man und da, ich will nämlich gerade mal hier reingehen, parallel in den Konstrukteursstand, weil ich das jetzt gar nicht so im Kopf habe. Und man muss halt auch sagen, Ferrari wirklich die konstantesten Fahrer. Wenn ich das jetzt mit Red Bull vergleiche, wo nur einer abliefert. Und das kann am Ende ganz, ganz wichtig sein. So, jetzt haben wir nämlich hier 504 Punkte bei Red Bull und 496 bei Ferrari. Und da würde ich ja fast meinen, dass Red Bull hier nur Dritter wird bei den Konstrukteuren. Würde ich fast schon drauf wetten.
Ja, wollte gerade sagen, das würde ich so, wie es aktuell aussieht, auf jeden Fall unterschreiben. Wie du gesagt hast, bei Red Bull scoret nur ein Fahrer regelmäßig. Mhm. Und Ferrari, ich meine, jetzt waren ja sogar beide Fahrer vor Max Verstappen, aber selbst wenn ein Max erster, zweiter, dritter wird und die beiden Ferrari-Fahrer irgendwo hinter ihm sind, relativ dicht, holt Ferrari am Ende meist dann doch mehr Punkte. Ja. Und 8 Punkte Abstand bei noch 5 Rennen zu gehen, das ist quasi nichts. Ja, deswegen würde ich da auch sagen, wird Ferrari wahrscheinlich sich den zweiten Platz schnappen. Wenn McLaren noch ein bisschen patzt und Ferrari weiter so gute Wochenende hat, vielleicht sogar, weil nach vorne sind es auch nur 40 Punkte, ein bisschen mehr. Ja, vielleicht, wer weiß, ist da auch noch was möglich. Ich meine, wir haben noch 5 Rennen, 2 davon sind Sprintwochenenden, sehr, sehr viele Punkte, die es noch abzustauben gilt. Und ja, allein jetzt im Rennen 25 und 18 Punkte von Ferrari, McLaren jetzt zum Beispiel, 12 und 10. Ja, das sind 24 Punkte. Allein Charles Leclerc hat ja schon mehr geholt. Also Ferrari direkt mal 19 Punkte im Rennen auf McLaren aufgeholt. Das kann dann schnell gehen.
Ja, dann haben wir ja auch noch 2 Sprints in der Saison, die jetzt kommt. Also so viel Punkte und das bei einer besseren Konstanz mit beiden Fahrern. Oh, ich freue mich richtig. Ich sag's dir, das werden richtig heiße Wochen jetzt im Kampf um vorne. Und ja, wir kommen jetzt zu Max Verstappen, dem hier allerdings auch kein Vorwurf zu machen ist, hat Platz 3 super und für ihn geht's ja wirklich nur darum und das ist ja auch eines der großen Themen, ne? Er muss einfach nur vor Lando Norris ins Ziel kommen.
Genau, oder hinter ihm ins Ziel kommen und die Strafe mitnehmen. In dem Fall, ja.
Da hast du natürlich recht.
Ja, in dem Fall war er ja hinter Lando über die Ziellinie gegangen.
Und, ich glaube, erstmal müssen wir hier auch über den Start reden und die erste Kurve der beiden, denn da ist Verstappen auch direkt an Norris vorbeigezogen, wirklich in rein in die Kurve und man kann aber nicht sagen, dass Norris einen schlechten Start hatte. wirklich eine gute Reaktion.
Ja.
Nur Max hat wirklich voll reingehalten. Direkt vorbei. Vielleicht war Norris auch ein bisschen überrascht, dass Max direkt so ein hohes Risiko geht, ne? Aber ja, der hat es da einfach durchgezogen.
Ja, also das ist halt auch so die Sache. Da darf man halt nicht mehr überrascht sein bei Max, ne? Also nee, das habe ich kommen sehen. Das ist, also es musste jedem klar sein, dass genau das der Move sein wird. Norris hatte einen guten Start, er war quasi komplett vor Max. Er hätte innen auch zumachen können.
Mhm.
So. Und das ist dieses Ding, das musst du gegen Max machen. Wenn du ihm auch nur eine Autobreite lässt, die in der Kurve Platz hat, dann wird er die nutzen und dann wird er da reinstechen und im Zweifel geht ihr beide off track. So, weil das Ding ist, es ist genau das passiert, was ich fast schon befürchtet hatte. Mhm. Max ist es egal, was die Ferrari machen. Ihm geht es nicht darum, Erster zu werden. Also er muss von Norris sein am Ende. Nicht das Rennen gewinnen zwangsläufig. Und ja, genau so ist er gefahren. Er hat gegen Norris quasi gedivebombt, nenne ich es jetzt mal. Es war nicht ganz out of control, aber es war schon ein hartes Manöver.
Es war hart an der Grenze noch so, ne?
Genau, ja. Es war hart an der Grenze, würde ich auch sagen. Und gerade in Kurve 1 heißt es ja öfter mal, ja komm, da lassen wir ein bisschen was durchgehen, da passiert viel so. Deswegen, es hätte klar sein müssen. Norris muss das Ding, der muss da zumachen innen, der muss Max außenrum schicken und dann selbst 100% der Strecke nutzen, sodass Max außerhalb der Strecke ihn überholen müsste. Und wie wir gesehen haben, dafür gibt es die Strafe. So, das geht nicht, das wird nicht funktionieren. So, und das ist das Ding. Da muss Norris und Max hindrängen. Ja? Und klar, du willst die Kurve nicht ganz innen anfahren, weil du dann selbst eine Scheißlinie hast, aber das musst du dann in Kauf nehmen. Dann musst du diese Linie nehmen, um Max außen zu halten. Ne? So wie
das
Max
stimmt. Das ist es ja in Austin so. Ne? Die Linie innen ist da nicht wirklich die beste, ne? Aber in Zweikämpfen ist es wiederum eine andere Sache. Ne?
Genau.
Weil der andere ja dann auch, wie du sagst, nach außen gedrängt wird, Geschwindigkeit verliert und dann kannst du eben vorne bleiben dann. Danach kommt ja diese Rechtskurve, diese Kombination und ja, also das ist schon, also ich finde Austin da überhaupt sehr tricky und wir haben ja eigentlich jedes Jahr in Austin in diesen ganzen Kurven, gerade am nach Startziel, so wilde Manöver teilweise und das macht ja auch, ist ja auch das, was so Spaß macht an Austin und es gibt, glaube ich, einen Punkt bei dem Kampf Norris gegen Verstappen, den Norris auch so im Hinterkopf hat, weil wenn die beiden crashen und scheiden aus, hat er ja definitiv schon verloren.
Ja, das ist es halt, ja. Genau das, ja, schon, aber ja, also klar.
Weißt du, und das halt dann in Kurve 1 riskieren, ist dann auch so die Frage, aber ja.
Ja, aber es ist, ja, du musst aber ja trotzdem, also im Prinzip, wenn du innen offen lässt, man muss Max Verstappen mittlerweile gut genug kennen, wenn du innen offen lässt, dann hast du halt schon verloren. Und andersrum weißt du nicht, was am Ende bei rauskommt, das heißt...
Das hat den Platz einfach nicht lassen. Ferrari sind wirklich egal in dem Moment, wo dann Leclerc ist.
Da muss man einfach mehr so diesen Killerinstinkt haben, sag ich mal. Und das ja auch, können wir ja direkt auch über das Duell am Ende des Rennens reden. Da wurde ja auch sehr hart gefightet. Und dann, mehr oder weniger eine ähnliche Situation. Max hat da jetzt verteidigt, aber Max wählt halt immer die Innenseite, weil er halt genau weiß, wenn er die Innenseite hat, dann ist es halt erstmal schwer zu überholen. Und ich habe während dem Rennen, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch gedacht, das darf keine Strafe für Norris sein, weil die waren beide off-track. Die waren beide außerhalb der weißen Linien.
Mhm.
Und Norris hat ihn off-track überholt, das ist richtig. Aber er war nur off-track, weil Max ihn von der Strecke mehr oder weniger geschoben hat. Es gab keine Berührung, aber er hat ihm keine Wahl gelassen. Und Max war auch nicht auf der Strecke. Und das ist mir ein bisschen auch ein Rätsel, warum das so ist, 2022, glaube ich, entweder da hat es sich geändert oder dann danach hat es sich geändert, wurde tatsächlich diese Regel geändert. Vorher war es so, wenn du innen bist und quasi dir die Kurve gehört, dann darf man dich nicht off-track überholen, aber du selbst musst on-track bleiben.
Mhm.
Und diese Regel ist weg. Das heißt tatsächlich von den Regeln her, wenn du innen bist und bist am Scheitelpunkt der Kurve vorne und dann schaffst du die Kurve nicht und jemand überholt dich dann außerhalb, dann war das so konform, das darf nicht passieren, du darfst nicht außen überholen. Max war tatsächlich 100% im Recht, was die Regeln angeht. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob diese Regel sinnvoll ist, weil er selbst ja dafür sorgt, dass beide von der Strecke fahren.
Ja, und das, das ist für mich so irgendwie der Punkt, wo ich mir den Kopf so irgendwie anstoße. Dann hast du Situation, beide sind off track irgendwie. Und es war ja auch noch kurz die Diskussion, bekommt jetzt Norris eine Track Limit, ne? Oder eben off track und hier Vorteil verschafft beim Überholen.
Genau, ja, die Track Limits waren nochmal extra. Das war noch ein anderes Ding. Also er hatte Track Limits noch unabhängig davon. Da kriegt man ja dann immer 3 Strikes. Und wenn man dann nochmal ein viertes Mal Track Limits hat, dann, genau, die Track Limits waren noch unabhängig davon. Mhm. Die hätte es fast noch on top gegeben. Das war auch wieder so ein knappes Ding. Anderes Thema, aber wo ich dann auch sagen musste, ich habe sofort gedacht, okay, das könnte eine 5-Sekunden-Strafe geben. McLaren muss jetzt mit Piastri aufpassen. Mhm. Ja, weil nicht, dass Piastri dann durch diese 5-Sekunden-Strafe auch noch vor Norris landet, weil das willst du ja absolut vermeiden. Das haben sie erst spät gemacht, aber sie haben es gemacht. Sie haben Piastri gesagt, er soll langsam machen. Aber Norris hat ja noch zusätzlich dazu diese Track-Limit-Strafe gedroht. Es hätte ja sein können, der fährt in der letzten Kurve nochmal über die Track-Limits, ja, kriegt noch eine Track-Limit-Strafe und dann wäre Piastri vor Norris gewesen.
Ja, ja. Ende waren ja beide nur 1,5 Sekunden auseinander. Also.
Genau. Und Piastri hatte, keine Ahnung, über 10 Sekunden Vorsprung auf den nächsten Fahrer hinter ihm. Also es tat überhaupt keine... Ach, er hatte sogar über 30 Sekunden, sehe ich gerade. Also es tat überhaupt keine Not, ihn einfach noch mal ein bisschen langsamer fahren zu lassen, um auch diese Track Limits zu covern. Wo ich auch dachte, klar, es ist jetzt nicht komplett, also du rechnest jetzt damit, nicht damit, dass Norris unbedingt Track Limits kriegt, aber gerade wenn es um WM-Kampf geht, du willst doch alle Eventualitäten covern.
Wo ich ja schon wusste, dass es für Off-Track eine Strafe gab, kann ich auch mitrechnen, dass das andere zusätzlich nochmal untersucht wird. Also ich würde mich da halt nicht drauf verlassen.
Genau, richtig. Und dass Piastri jetzt die letzten 5 Runden jeweils eine halbe Sekunde langsamer fährt, der hat ja um nichts mehr gekämpft.
Ja.
So, da habe ich halt wieder so gedacht, ja, McLaren ist auch strategisch nicht auf dem Level, dass sie ein Weltmeisterteam sein sollten eigentlich tatsächlich.
Ja, Papaya Rules, Piastri den ersten Sieg quasi übergeben. Und wir haben ja schon einige Szenen gehabt von McLaren, wo sie einfach nicht weltmeisterschaftsreif reagiert haben. Und dann erübrigt sich auch so ein bisschen die Diskussion, sowas jetzt an einer Szene wieder sich aufzuregen. Meine Kritik bei den ganzen Strafen hier oder bei der Strafe hier gegen Norris geht eher dahin, dass ich keine klare Linie sehe, weil wir auch teilweise ähnliche Szenen im Rennen haben. Ich erinnere an die Szene hier mit Russell und Bottas.
Ne? Ja, genau.
Und da hat dann Russell Bottas wohl off-track gepusht. Ich finde das sehr schwierig, weil das einfach nicht so wirklich eindeutig ist und dann eben in dem Duell zwischen Norris und Verstappen eine bisschen andere Linie angewandt wird. Also, ja, und Norris und Verstappen war ja auch neben der Strecke. Also, ich finde das alles sehr, sehr schwierig, weil es alles so unklar ist. Und ja, deswegen hätte ich es eigentlich so behandelt, das Ganze, dass man gar keine Strafe gegeben hätte. Aber klar, dann ist die Frage dann trotzdem wegen den Track Limits, ne? Wenn man den Vorteil da nicht bestraft und es ist ganz, ganz schwierig. Dazu hatten wir auch mal eine Umfrage gemacht auf Instagram, weil das doch eine sehr spannende Geschichte ist. Die Umfrage war auch am nächsten Tag morgens, also alles natürlich noch sehr emotional, sag ich mal so, ne? Weil das Rennen war ja erst direkt am Abend davor. Und hier war es so, die Frage hieß, ist die Norris-Strafe gerechtfertigt? Ja, definitiv, haben 14% gesagt. Nein, Racing haben 57% gesagt und sogar 29% waren dafür, dass sogar Verstappen hätte eine Strafe kriegen können. Und ja, also emotional betrachtet würde ich sagen, war die Strafe unfair.
Ja, ich hätte auch am ehesten noch Racing gesagt, aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, die Regeln haben halt tatsächlich, spiegeln tatsächlich das wider, was am Ende ausgesprochen wurde.
Ich finde halt diese, gerade in Austin hat ja diese Kurven, auch die Kurve hier nach Startziel, die Kurve jetzt, ist halt das Problem. Du kannst ja immer dann irgendwie reingehen, wie Max in der Szene, hart am Limit. Russell wird halt bestraft. Ja, und er in dem genau, Fall nicht. Das ist, und das passt mir einfach nicht. Also das ist für mich eine zu unklare Linie. Und das ist so das, woran ich mir einfach den Kopf stoße bei der ganzen Entscheidung.
Ja, das ist die FIA, ist ja, was sowas angeht, in den letzten Jahren immer ein bisschen inkonsequent mal gewesen, sag ich mal. Ja, es ist halt komisch und ja, mal gucken, ob es da jetzt noch irgendwie ein Nachspiel gibt, auch für die kommenden Rennen. Mhm. Weil gerade, wenn ich dran denke, gut, in Mexiko wüsste ich jetzt nicht, wo man das gut machen kann. Aber gerade in Brasilien hatten wir ja auch 2021, erinnere ich mich noch dran, quasi genau diese Situation, wo Max auch da diese Kurven, diese schnellen Linkskurven nicht genommen hat und Hamilton dann immer sehr weit. Ja, genau. Ja, und da, genau, aber da war halt das Ding, da hatte Hamilton dann recht bekommen, quasi, als der rausgedrängt wurde. Und jetzt wird es halt andersrum entschieden. Ja, deswegen.
Eine Lösung hätte ich. Kiesbetten. Oh, ja. Überall.
Ja. Ja, tatsächlich, ne? Das wäre.
Dann hast du das Problem nicht, weil dann willst du eben nicht rauskommen.
Ja. Ja, genau, das ist das.
Oder
ist
es, ich kann mich ja auch erinnern an Österreich, wo man die Track Limits doch erweitert hatte mit dieser Markierung. Fand ich auch eine sehr, sehr coole Lösung. Das, aber in Österreich hatte man ja generell das Problem, dass da enorm viele Track Limits entstanden sind und man gar nicht mehr hinterherkam.
Hatte man hier auch, das haben die hier auch gemacht. Mhm. Diese blauen.
Ach, haben sie Dinger sogar da schon. Ah, okay.
Ja, das ist bei einigen Strecken jetzt. Das war jetzt in Austin auch schon. Das ist gut, da tatsächlich
ist
auch.
Ist das Problem hier also nicht damit behoben?
Nee, das nicht. Ja. Aber gut, gehen wir weiter. Ich würde sagen, Piastri, gutes Rennen.
Ja,
aber
genau. Die beiden Teamkollegen noch. Ja, Piastri hier, ja. Maximum rausgeholt, sage ich mal, so in dem Fall.
Ja, genau. Also
von daher wichtig, dass er nicht doch noch vor Norris gelandet ist, mit Glück.
Genau, ja. Und Perez, würde ich jetzt sagen, dafür, dass der Rest seines Wochenendes schon eher katastrophal war, ist der 7. Platz jetzt schon fast ein bisschen versöhnlich, würde ich sagen.
Ist positionstechnisch nicht so weit hinter Max, wenn man sich das Klassement anguckt. Und ja,
realistisch gesehen, guck mal, wenn du so siehst, die Ferrari waren nicht erreichbar. So. Mhm. Und die McLarens hat man ja gesehen, auch, sag ich mal, eigentlich schneller als der Red Bull. Das heißt, da mache ich Perez, dass er nicht vor Norris oder Piastri kommt, kein Vorwurf. Dass er Max nicht schlägt, ist auch klar. Das sind schon mal 5 von den 6 Fahrern, die vor ihm sind, sage ich, die schlägt er nicht.
Halt denn hinter einem Russell, der aus der Boxengasse gestartet ist, sieht dann wieder ein bisschen doof aus.
Genau, das ist jetzt das Einzige, was natürlich doof aussieht. Der Russell hätte er schon schlagen müssen, so, dass ich sage, dass das ein solides Wochenende war, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber es ist jetzt quasi, wenn man schaut, im Sprint war er hinter den beiden Haas, dann denke ich mir jetzt so, ja, okay, es ist okay, der 7. Platz. Das habe ich schon schlimmer von ihm gesehen.
Ja, dann schauen wir mal kurz rein. Stimmt, Mercedes haben wir ja noch nicht so behandelt hier. Gehen wir kurz rein. Erstmal kurz zu Hamilton. Ja, für den ging es nur 3 Runden lang.
Ja, kurz ist das richtige Wort. Ja,
dann hat er die Karre genau da ins Kiesbett gesetzt, wo Russell doch auch den Crash hatte im Qualifying in Q3. Und ja, also Hamilton komplett geschenktes Wochenende in dem Fall. Ja
muss er abhaken, einfach vergessen. Da ging von Anfang an nicht viel.
Hatte wenigstens mal wieder Bernd Mailänder zur Folge.
Stimmt, der war
auch
lange nicht mehr.
Ein bisschen langweilig geworden ist sicherlich. deswegen auch mal den Ausritt in Monza hatte, damit was passiert.
Stimmt.
Und ja, so gesehen hat man den mal wieder gesehen. Auch schön. Kriegt er mal wieder ein paar bezahlte Stunden im Auto quasi. Ne? Und ja, und Russell kann, muss ich sagen, super rennen. Also kann ich nur den Hut vorziehen. Aus der Boxengasse gestartet, 6. geworden, Maximum rausgeholt in dem Falle. Und ja, also denke ich, haken wir so ab, ne, das Thema Mercedes. Ja,
würde ich auch sagen. Also Russell wirklich sehr starkes Ding. Und ja, jetzt sind wir quasi mit den 4 Top-Teams durch. Und wer kommt jetzt als Erstes?
Ja. Hatten ja eben schon diskutiert, ne? Der Kampf bei den Konstrukteuren zwischen Haas und den Racing Bulls. Das kann man ja so ein bisschen zusammenfassen. Haas hatte gleich gezogen bis zu dem Zeitpunkt. Dann ging es eben noch ins Rennen. Und ja, hier Nico Hülkenberg auf der 8.
Ja, 4 ganz wichtige WM-Punkte geholt. Hat so ein bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, hat komplett seinen Fehler vom Qualifying wieder gut gemacht. Hat ein sehr starkes Rennen abgeliefert. Und war am Ende ja auch gar nicht so weit hinter Sergio Perez, wenn ich mir das hier angucke. Ne? Also, ja, also wirklich sehr, sehr geiles Wochenende von Haas und insbesondere auch von ihm. Ja, perfekt gelaufen, würde ich sagen. Also, und dann auch seinen Teamkollegen geschlagen, der ja vor ihm gestartet ist.
Ich glaube, Magnussen hatte auch eine sehr schlechte Strategie im Vergleich zu Hülkenberg und hat dadurch natürlich ein bisschen gelitten. Wer weiß, was bei Magnussen noch drin gewesen wäre. Der hätte ja auch noch einen 10. Abgreifen können. Aber auch so 8 und 11, also das ist eine gute, gute Leistung.
Ja, auf jeden Fall. Ne? 11 natürlich ein bisschen unglücklich, so, dass dafür halt genau dann keine Punkte mehr gibt. Aber trotzdem, also ich glaube vor dem Wochenende, wenn die gesagt bekommen hätten, hier im Sprint 3 Punkte, im Rennen 4, insgesamt geht ihr mit 7 Punkten nach Hause, das hätten die so unterschrieben, glaube ich. Das ist halt wirklich in den Regionen, in den Mittelfeldregionen da, sind 7 Punkte echt sehr wertvoll.
Ja, auf jeden Fall. Und ja, man muss halt wirklich sagen, jetzt die Tendenz geht eindeutig Richtung Haas. Und der Konkurrent ist auch das nächste Team, jetzt die Racing Bulls, holen trotzdem 2 Punkte.
Ja.
Allerdings der Debütant dieser Saison, Liam Lawson. Und da muss ich wirklich sagen, Respekt. Hat ja letzte Saison schon ordentlich auf sich aufmerksam gemacht, als er Ricciardo während der Verletzungspause ersetzt hat. Und da konnte man ja schon ahnen, dass Lawson es durchaus drauf hat. Hier erinnere ich mich an eine bittere Szene, als Lawson dann nach dem Boxenstopp vor Yuki war, dass Yuki sich lautstark beschwert hat, wie das denn jetzt überhaupt passieren konnte. Ne? Und Yuki macht dann später eben noch den Fehler, hatte da den Dreher drin in Kurve 1 und sieht da alles natürlich ein bisschen doof aus. Ja.
Ja, gut, für Yuki war es nicht das Optimum. Ja, gut.
Ich würde es jetzt nicht zu hoch hängen in dem Sinne. Ja. Ich meine, ein starkes Debüt von Lawson.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist auch erst ein Rennen, ne? Ja. Also mal schauen, aber er hat ja auch schon Erfahrung gehabt, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als dass er wie ein Rookie einfach da reingeworfen wurde. Er hat ja letztes Jahr schon Erfahrung sammeln können in dem Auto. Nichtsdestotrotz wirklich sehr stark. 2 Punkte, die auch noch sehr wichtig werden können, geholt. Und und Teamkollegen klar geschlagen. Ja. Von daher für ihn auch alles perfekt gelaufen. Und ja, von einem Quasi-Rookie zum nächsten Quasi-Rookie.
Mal wieder lobend zu erwähnen. Ja. Der ist für mich so ein bisschen die Überraschung der Saison. Also was der da in Williams abliefert. Rede ist natürlich von Franco Colapinto. Wieder einen WM-Punkt geholt. 10. Platz. Ja, und wenn ich mir hier gucke, wo sein Teamkollege ist, muss ich da schon ein bisschen suchen. Der ist nämlich 16. geworden.
Ja, der hatte da, ich glaube, es war am Start, die Kollision natürlich auch so ein bisschen.
War es nicht mit Ocon, glaube ich, ne? Oder so.
Ja, ich meine.
Wo er sich dann gedreht hat.
Ja. Und zu Colapinto muss man auch sagen, der hatte bis kurz vor Schluss sogar auch noch die schnellste Rennrunde inne. Die hat dann, glaube ich, Ocon gefahren. Also irgendjemand, der nicht in den Top 10 war.
Ja, irgendwer hinten, stimmt. Ja.
Genau. Also er hätte sogar beinahe noch einen 2. Punkt mitgenommen. Finde ich, sollte auch Erwähnung finden.
Oh, da war Sky wieder überhaupt nicht auf der Höhe, ne? Also ich reg mich ja doch die letzten Wochen öfters mal über sie auf. Und da war es dann so, genau in dem Moment, wo Ocon die schnellste Runde fährt, haben sie davon gesprochen, dass, hat Ralf so gesagt, Colapinto hat ja die schnellste Runde. Und da hatte er die ja schon rundenlang, weißt du? Also, merken die Sachen einfach nicht. Also dann denke ich mir doch, weil ich gucke ja immer sehr oft aufs Klassement links und kriege immer sehr viel mit dadurch. Und da sollte für die beiden da am Mikro auch nicht so schwierig sein. Aber Mann,
sollte
also,
man es
mal. Also manchmal rege ich mich wirklich auf.
Ja. Aber ja, auch hier Franco Colapinto schlägt auch hier Albon deutlich, muss man sagen. Und absolut verdient auch. Und ja, für Williams auch, könnte auch sich jeder Punkt als wichtig rausstellen. Denn die sind ja, jetzt muss ich natürlich auch nochmal gucken, die sind ja quasi im Fight mit Alpine noch so ein bisschen. Williams hat jetzt 17 Punkte, Alpine 13, also das ist auch noch nicht durch.
Stimmt, das ist heißt, durchaus spannend.
Ja, da muss man auch jeden Punkt mitnehmen, den man kriegen kann. Ja, deswegen, das könnte sich auch noch als wichtig rausstellen.
Da war Colapinto wirklich die optimale Wahl hier für Williams. Ja.
Ja.
Gehen wir nochmal weiter im Klassement. Ja, hier jetzt Alpine, ne? Das nächste Team, die Konkurrenz, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Trotzdem Gasly nochmal hervorheben hier mit Platz 12, ist ein starkes Ergebnis meiner Meinung nach. Dass er den Startplatz nicht so halten kann, ist meiner Meinung nach klar.
Ja.
Und er hatte auch, glaube ich, einen ziemlich schlechten Boxenstopp, der irgendwie 5 oder 6 Sekunden, 6, irgendwas Sekunden ging. Dadurch, ja, schlechte Track Position, ne? Und dann ist das Rennen so ein bisschen gelaufen, was zumindest die hohe Position wie beim Start angeht. Und somit auch hier das Lob an der Stelle für Pierre Gasly für eine durchaus ordentliche Platzierung. Gehen wir weiter im Klassement, beziehungsweise Ocon noch kurz erwähnen. Ja, der 18. wurde am Start dann die Kollision bedingt. Dann auch mit Albon und ja.
Genau, und dann auch bedingt dadurch, dass er dann am Ende noch auf die schnellste Rennrunde gegangen ist.
Stimmt, ja, ist auch nochmal ein Boxenstopp mehr, ja. Von daher. Ja. Kann man ihn da jetzt auch keinen großen Vorwurf machen. Und wir reden doch relativ spät heute über Aston Martin.
Mhm.
Und ja, sehr, sehr schade irgendwie, ne? Fernando hier auf Platz 13. Überhaupt das ganze Wochenende eigentlich die Aston relativ Probleme gehabt. Ich sag mal, Alonso hatte dann im Sprint noch relativ gut was rausgeholt aus dem Aston Martin. Oder war es im Qualifying, wo er dann in
Q3
war? Ja.
Genau, das war Qualifying, war Q3, aber ja, das war auch quasi der einzige Lichtblick für Aston Martin an dem Wochenende. Ne?
Ja, aber sonst ja wirklich sehr langsam. Und ja, Teamkollege Stroll auf der 15. An sich gar nicht so weit weg von Alonso das gesamte Wochenende gewesen. Das kann man ihm vielleicht noch zugute halten, aber ja.
Mit den bringt Plätzen. Dann auch nichts dahin. Ne? Ja.
Da deswegen. Ist Aston nicht wirklich begeistert von. Und ja, ist so ein bisschen, die Glanzmomente sind wirklich weg bei Aston aktuell. Ja. Wenn ich da an letzte Saison denke, mit noch einigen Podien, gerade durch Alonso eben. Ja, bisschen schade. Ich hoffe halt, Fernando verliert nicht die Lust an der Formel 1.
Ja, das stimmt. Das kann ja bei ihm passieren. Ne?
Er muss ja noch nächstes Jahr auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Also.
Ja. Kann man nur hoffen, dass es wieder ein bisschen bergauf geht. Und das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Team eigentlich. Ne?
Ist auch das letzte Team heute? Oder?
Genau, ja.
Da kommt nämlich nichts mehr dazwischen. Ja, auch alles beim Alten. Das letzte Team, über das wir hier reden, ist Kick Sauber.
Ja,
Bottas hier vor Rennen. Joe. Und Joe allerdings, muss ich noch kurz erwähnen, der hatte am Anfang irgendwann in der Anfangsphase des Rennens einen Dreher. Leider selbst verschuldet, war aber zu dem Zeitpunkt irgendwie auf Platz 13, 14, was dann doch relativ gut ist, hat sich da ein bisschen nach vorne gekämpft. Von daher da ein kleines Lob, auch wenn es nur kurz anhält und dann durch einen eigenen Fehler leider. Ja.
Wenn das schon die Highlights sind, die wir herauspicken müssen für das Team, weiß man ja ungefähr, wie es da aussieht aktuell, aber naja,
ich würde gerne mehr über Kick Sauber reden, aber es gibt halt wirklich auch nichts zu sagen. Ne? Nur eine Sache vielleicht noch und auch wieder die Kategorie keine Folge ohne ihn. Mick Schumacher war ja auch großer Kandidat, ne, die letzte Zeit in den Gazetten der Formel 1 und ja auch weil Mattia Binotto sich dazu geäußert hat, dass sie Mick auf dem Schirm haben und die eigentlich sichere Verpflichtung von Bottas für nächstes Jahr ein bisschen bröckelt. Also ja, wird noch spannend, ne?
Ja, also noch ist das Cockpit offiziell frei neben Nico Hülkenberg. Deswegen, wer weiß. Ich traue mich gar keine Prognosen mehr abzugeben. Wir haben so viel Verrücktes gesehen.
Da lehnen wir uns mal zurück, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da die nächsten Wochen die Entscheidung auch mal getroffen werden muss. weil man ja auch mal planen will. Und wird halt nur interessant, kommt der nächste Fahrer für ein Jahr oder mit dann zu Audi. Man muss ja auch ganz klar sagen, wenn jetzt jemand da für ein Jahr unterschreibt, da ist sportlich nichts zu erwarten.
Ja, das stimmt. Da ist schlechte Perspektive. Aber ja, mal sehen. Wer dann am Ende das Rennen macht. Ja, sind wir durch mit der Rennbesprechung.
Genau. Und Marc, du musst noch ein bisschen länger auf deine Pizza warten, die zwischendurch geliefert wurde. Deswegen schnibbeln wir uns das so ein bisschen zusammen, dass der Übergang da ist. Aber wir müssen noch die Awards vergeben.
Richtig.
Und dann gehen wir hier direkt rein in den Platin Award für das Rennwochenende. Und ich habe wieder ein bisschen überlegt, natürlich während der Besprechung, und habe jetzt einen ganz klaren Favoriten.
Ja, ich auch, tatsächlich.
Und ja, für mich ist es Ferrari.
Oh ja,
einfach
genau.
Für die gesamte Vorstellung am Wochenende, ja. Der Fight zwischen beiden Fahrern, der absolut geil anzusehen war, jetzt der Doppelsieg im Rennen, womit ich zumindest überhaupt nicht gerechnet habe. Also wirklich, ja, Ferrari hier, mein Platin Award.
Ja, ich muss auch sagen, ich wollte erst Charles Leclerc sagen, aber ich habe dann jetzt im Kopf, auch bevor du es gesagt hast, auch schon Ferrari entschieden, weil im Sprint war ja sogar Carlos vorne. Es war eine gute Strategie, die haben die Fahrer fighten lassen, beide Fahrer haben abgeliefert, deswegen würde ich auch gerne Ferrari so als Ganzes sagen und nicht nur einen der Fahrer rauspicken. Ja, kann ich mich nur anschließen. Absolut verdient.
Jo. Sehr schöne Wahl und Doppel-Award. Und jetzt kommen wir noch natürlich zur Fluppe des Rennwochenendes. Und überlege ich gerade, finde ich gar nicht so leicht. Ich habe aber einen Favoriten. Sag du mal zuerst. Ich bin mal gespannt, ob es der ist, den
ja, also in meinen Augen muss Lewis Hamilton sein, weil da, also bei dem gut Sprint ging noch, sage ich mal. Aber ja, also Qualifying war schon nix, Rennen dann nach ein paar Runden schon zu Ende. Und es hat sich jetzt auch sonst niemand ja so negativ hervorgetan, sage ich jetzt mal. Und er im Mercedes. Ich meine, Russell kommt aus der Box und ist am Ende noch halbwegs vorne mit dabei. So, wer weiß, was gegangen wäre. Lewis Hamilton hat ja auch einen guten Start, bis er dann sein Auto ins Kiesbett gesetzt hat. Von daher muss das die Fluppe geben, meiner Meinung nach.
Ja, ich bin gerade am Hadern, ob ich hier auch den Doppel-Award vergebe. Ich habe auch wieder mit der FIA und den unklaren Regeln überlegt, hatten wir auch vor kurzem erst. Ja, aber hier, also von den Fahrern her, war auch Hamilton da leider mein Kandidat und das gebe ich hier auch leider dem Lewis für das vergeigte Wochenende und wünsche im gleichen Schritt ihm viel Glück fürs nächste, dann soll er einfach wieder abliefern, denn das ist ja jetzt auch nicht mehr weit. Dann geht's nach
Mexiko.
Genau. Wo das Thema möchte ich ganz kurz nochmal reinnehmen, dauert nur ein paar Sekunden, wo ja noch vermutet wird immer noch, dass Perez dort sein Formel 1 Karriereende ankündigt.
Ja, könnte sein, ja, wer weiß. Ja.
Können wir schauen. Also ich glaube es nicht, ehrlich gesagt.
Wenn ich wetten müsste, würde ich auch sagen, eher nein, aber es würde mich auch nicht komplett überraschen, sagen wir es so.
Zumindest würde Red Bull sehr sauber aus der Geschichte rauskommen und nicht so ein Theater wie in Singapur da veranstalten mit Ricardo, was ja unter aller Würde war. Ne? Aber gut, ja. Warten wir es mal ab. Und ja, nächste Woche hört ihr uns dann auch nach dem Mexiko Grand Prix dann in gewohnter Manier. Und ja, dann würde ich sagen jetzt bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.